Meine Mutter Frieda Bellon, geborene Radach, die auch hier mal in der Gemeinde war, wurde mal vor ihrem Lebensende aufgefordert, eine Liste oder mehrere Listen zusammenzustellen. Liste von ihrem Leben. Man wusste, dass sie ein sehr bewegtes Leben hatte, mit Vertreibung, mit allem drum und dran und auch. Und sie soll bitte in diese Listen ja ihre schlimmsten Erlebnisse eintragen, aber auch ihre positivsten Erlebnisse. Soweit es möglich war, hat meine Mutter, ich glaube, vier Listen waren das, die das zusammengestellt. Ich glaube, da hätte bestimmt noch mehr gereicht für ein ganzes Buch. Ich habe mal in diese Listen reingeschaut. Was auffallend war, dass diese Listen sicher ganz schlimme Sachen enthalten haben. Die schlimmste Erfahrung ihres Teenagerlebens war so, dass sie damals aus ihren Gebieten in der Ukraine, wo sie gelebt haben, als Deutsche vertrieben wurden, als die russische die Russen reinkamen, Armee reinkamen, sind die geflüchtet nach Deutschland. Und man hat die Jugendliche damals vorausgeschickt mit dem Vieh. Und das war für sie die Trennung von ihrem Dorf. Diese Nacht, hat sie beschrieben, das schlimmste Ereignis, was sie so hatte. Da waren dann später viel schlimmere Ereignisse. Der Tod ihrer Mutter in Ungarn, dann auch die Verschleppung als junge Frau, musste sie irgendwo in der Wäscherei an der Front arbeiten, dann in Sibirien, das Leben in Sibirien, alles so Sachen. Und trotzdem, was auffallend war, dass neben diesen negativen Seiten auch irgendwo positiven Seiten waren. Zum Beispiel, als sie alleine als Teenager mit diesem, ja, mit dieser Viehmasse alleine war, kam am nächsten Tag aus ihrem Dorf dieser Reiter auf dem Pferd und hat dann gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, also das Dorf kommt nach. Und solche Erlebnisse, negative Sachen und positive Sachen. Auf der negativen Seite stand, ihr ältester Bruder wurde in der russischen Armee verschleppt irgendwo. Man hat von diesem Bruder 40 Jahre nichts gehört. Der zweite Bruder war in der deutschen Wehrmacht, kam in die Kriegsgefangenschaft. Man hat die beiden Brüder auf wundersame Weise gefunden. Kurz und gut, auffallend war, dass diese negativen Sachen immer mit den positiven Sachen irgendwie zusammenkamen. Und das heißt jetzt für mich also auch so ein Bild des Trostes auch. Uns begegnen im Leben viele negative Sachen durch die Nachrichten heutzutage, berührt es uns auch. Wir haben in der Situation auch sehr persönlich, auch sehr andere Schwierigkeiten im Leben. Wäre gut, wenn wir uns vielleicht eine negative Liste und aber eine positive Liste vielleicht aufzeichnen und dann sehen, ja, wie diese Listen doch zusammenkommen. Das Wort für den heutigen Tag hat auch etwas damit zu tun. Apostel Paulus schreibt an die Korinther, an die Gemeinde, die auch ein Brief, da gab es Schwierigkeiten, waren sehr verschiedene Nationen zusammen, auch verschiedene Glaubensrichtungen, und da gab es natürlich Probleme, da wurde viel missverstanden. Und er schreibt auch diese Sachen auch an die Korinther, an die Gemeinde in Korinth. Und da treffen sich auch positive und negative Sachen zusammen. Lasst uns da mal hören. Also ich lese mal vor den Text im 2. Korinther 6, 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht in Jesaja 49, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhöht und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir gehen in nichts irgendeinen und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsälen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefährter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, in Ehre und Schande, bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allzeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Lieber Herr, danke für dein heiliges Wort. Rühre unsere Herzen an, lass es in richtiger Weise verstehen. Wir danken dir, dass du auch jetzt in unserer Mitte bist. Amen. Invocavit, dieser Sonntag, Invocavit, verdankt seinem Namen der Antiphon zum Eingangspsalm, er ruft mich an, darum will ich ihn erhöhen, Psalm 119. Es geht um die reuige Hinwendung des Sünders zu Gott. Das erst macht ihn zu einem Gerechten vor Gott. Gott will jeden erhöhen, der Anruf, SOS. In der Passionszeit wird aber auch die Lebenshingabe Jesu thematisiert, die wahre Gottesknecht. Invocavit war früher die Landesbußtag nach Aschermittwoch. Doch Buße ist ein Fremdwort geworden. Und dass ein ganzes Land Buße tun soll, das ist völlig undenkbar geworden. Aber wenigstens im Gottesdienst können wir noch zu Buße rufen, können aber nur schwerlich die Leute erschüttern, oder? Liebe Schwestern und Brüder, wie lange noch, das ist für uns Menschen, die im Leben stehen, keine fremde Frage. Wie lange noch müssen wir mit Corona leben? Wie lange noch sollen wir warten, bis wir wieder ein normales Leben ohne Begrenzungen führen können? Wie lange noch werden sich die Verhandlungen noch hinziehen und ob es vielleicht doch noch einen Frieden mit Russland gibt? Wie lange wird es dauern, bis der Krieg in der Ukraine aufhört und die Menschen in Frieden und Freiheit wieder leben dürfen? Wie lange noch? Und über uns allem zittert bis dieser Frage die bange Ungewissheit, wie weit würde dies des Regimes Putin weitergehen? Wie lange noch, das kann eine sehr aktuelle, das kann sogar eine höchst existenzielle Frage sein, auch bei uns im Westen, bei uns in der Bundesrepublik. Wie lange noch wird es dauern, bis endlich eine meiner Bewerbungen, die ich abgeschickt habe, zum Ziele führt? Wie lange noch muss ich mit der Ungewissheit leben, ob ich meinen Arbeitsplatz bei Audi oder bei Bosch oder wo auch immer sein mag, behalte? Wie lange noch, diese Frage ist niemand unter uns fremd. Aber nun muss ich ehrlich sagen, liebe Freunde, die Frage, wie lange noch Zeit zur Gnade ist, wie lange uns Gott sein gnädiges Angebot, das unser Heil ist, noch vorhält, diese Frage hören wir unter uns höchst selten. Und doch gehört sie zu den fundamentalsten Fragen unseres Christseins und unseres Menschseins. Dreimal ist am Anfang dieses Bibelabschnitts, zumindest in der Übersetzung Martin Luthers, im Griechischen heißt es ein wenig anders, von der Gnade Gottes und von ihrem Angebot, von der Zeit der Gnade die Rede. Und so wollen wir jetzt miteinander darüber nachdenken, was es denn mit dieser Gnade auf sich hält. Ich will dazu auf drei Beobachtungen in unserem Text hinweisen. Die erste, von Gott Gnade empfangen. Wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfängt, genauer übersetzt, dass die Gnade Gottes bei euch nicht ins Leere fällt. Hier werden also Menschen angeredet, die Gottes Gnade empfangen haben und die offenbar mit ihr nichts recht umzugehen verstehen. Aber zuerst die Frage, was ist denn eigentlich Gnade? Um das zu verstehen, müssen wir in unserer Bibel nur eine Seite zurückblättern. Dort im 2. Korinther Kapitel 5 ist die Rede von dem, was Martin Luther einmal einen seligen Tausch genannt hat. Gott hat uns altes Leben abgenommen und das sinnige Neue geschenkt. Er hat unsere Schuld getilgt und uns seine Gerechtigkeit wie ein neues Kleid angezogen. Biblisch gesprochen, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Versöhnung nennt Paulus diesen Tausch. Und weil wir diese Versöhnung durch nichts, aber auch durch nichts verdient haben, ist das, was am Kreuz als Sühne für unsere Schuld geschehen ist. Gnade, Geschenk, unverdiente Gabe Gottes an uns Menschen. Gnade, das will ich sagen, wir alle kommen von einer Vorgabe her, die wir nie in unserem Leben überholen können. Wir haben als uns Gottes Gnade seine Versöhnung, das Angenommensein durch ihn zum Teil wurde, etwas erfahren, das unser Leben in einen ganz neuen Horizont rückt und ihm eine bisher nie bekannte Tiefe gibt. Und nun spricht hier Paulus davon, dass man das Gottes Gnade auch vergeblich empfangen kann, ja, dass man sie verspielen kann. Wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfängt. Vergeblich empfangen kann man so erklären: Wir können ein Licht einschalten oder uns nicht ausschalten, dann brennt dieses Licht die ganze Nacht und es ist umsonst. Oder zum Beispiel ein Wasserhahn tropft und es wird nicht abgestellt und das Wasser läuft einfach umsonst. Es wird nicht gebraucht. Und so spricht hier auch unser Text von einer vergeblich empfangenen Gnade. Ja, liebe Gemeinde, wenn man einen Zug versäumt, dann ist das ärgerlich. Aber man kann dann den nächsten Zug nehmen, Geld verspielen. Das kann eine menschliche Existenz ruinieren. Aber Gottes Gnade vergeblich empfangen, das ist lebensgefährlich. Darum der dringende Aufruf, den Paulus hier mit einem Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja unterstreicht: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist das Tag des Heils. Wie ein Werbespot im Fernsehen wird das wiederholt und eingeprägt. Siehe, jetzt. Gottes Sonderangebot steht, aber es steht nicht unbegrenzt. Siehe, jetzt. Gott setzt uns nicht unter Druck, aber er macht uns ein Angebot mit Nachdruck. Jetzt ist die rechte Zeit, sagt der Apostel, Zeit der Gnade, Zeit des Heils. Kairos steht hier im griechischen Text. Gottes Zeit ist jetzt, nicht Menschenzeit, die wir mit unseren Chronometern messen, weil es Synchronos heißt. Gottes Zeit ist jetzt. Gottes Gnade kennt ein Jetzt. Es gibt bei Gott Zeiten und Gelegenheiten, die wir nicht versäumen dürfen, denn unser Heil hängt daran. Der wichtigste Tag in unserem Leben heißt heute und der entscheidende Augenblick ist jetzt. Man kann Gottes Gnade versäumen, indem man sie achtlos ausschlägt. Und das tun heute ungezählt viele. Man kann Gottes Gnade verspielen, indem sie einem, auch einem Christenmenschen, selbstverständlich wird und aufhört, an jedem Tag neu ein Wunder für uns zu sein. Man kann Gottes Gnade aber auch vergeblich empfangen. Das war offenbar die besondere Bedrohung jener korinthischen Gemeinde, an die Paulus seinen Brief gerichtet hat. Man empfängt Gottes Gnade vergeblich, wenn einem die Versöhnung, wenn einem das, was am Kreuz Jesu geschah, zu wenig ist. Wenn man meint, das Kreuz ist geschehen, das Versöhnungsgeschehen wäre nicht genug und reiche für uns nicht aus. Und man müsse das auffüttern durch besondere Erlebnisse und Erfahrungen, überhöhen durch das, was wir uns selbst hervorbringen. Wenn man die Versöhnung, die Gott geschaffen hat, unter das Meer des Gesetzes stellt, dann hat man sie vergeblich empfangen. Aber man kann die Gnade auch dann vergeblich empfangen, wenn man sich darauf wie auf einem bequemen Kissen zur Ruhe setzt, lebenslang nur sein Bekehrungserlebnis pflegt und nicht wahrnimmt, dass Gottes Gnade uns verändern will, dass sie uns in Bewegung setzen möchte, dass sie uns auch etwas zumuten kann in Not, an Leiden, in Ängsten. Menschen, die von Gottes Gnade bewegt sind, führen ein bewegtes Leben. Denn Gottes Gnade ist immer auf Veränderung aus. Wer begnadigt ist, das gilt auch im Rechtsleben, Justitia, der müsse eigentlich anders leben als zuvor. Sonst hat er die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Die Bibel zeigt uns auch ein paar Beispiele der vergeblichen, versäumten Gnade. Es gibt in der Bibel den Judas. Es war ein Sikarier, übersetzt ein Dolchträger oder ein Meuchelmörder von dem Stamme Zeloten. Judas Iskariot war zwar ein dreijähriger Jesus-Jünger, der bis zur Fußwaschung und Abendmahl dabei war und Wein und Brot zur Vergebung der Sünden empfing und hat doch die Gnade Gottes vergeblich empfangen. Zwischen dem Verrat und der Selbstjustiz gab es wohl keinen Raum zur Buße mehr. Oder eine Person namens Demas wird im Philemon 1,24 vom Apostel Paulus als Mitarbeiter erwähnt. Bei der ersten Gefangenschaft von Paulus in Rom war Demas dabei, aber er verließ den Apostel später aus Liebe zur Welt und zog nach Thessalonich. ein Mitarbeiter im Reich Gottes, ein Mann der ersten Stunde, ein Missionszögling und hoffnungsvoller Schüler des Paulus wird ein Gleichnis dafür, dass auch ein Gefolgsmann Christi von den weltlichen Verlockungen eingeholt werden kann. Die Gnade Gottes hatte er vergeblich empfangen. Nicht, dass sie ihm jemand weggenommen hatte, aber er hat sich von Jesus wieder abgewandt, wenn wir den Paulus recht verstanden haben. Und das ist nun das Zweite, das Paulus hier zeigt. Aus Gottes Gnade leben. Es ist, liebe Gemeinde, ganz gewiss kein verlockendes und kein einladendes Bild, das Paulus hier von denen zeichnet, die aus der Gnade Gottes leben, die von ihm begnadigt sind. Wie sieht denn ein Leben unter der Gnade aus? Paulus muss hier offenbar bei den Korinthern eine falsche Sicht zurechtrücken und korrigieren. Und ich denke, auch wir haben diese Korrektur immer wieder nötig. Denn auch unsere Vorstellungen sind oft falsch genug. Einen begnadeten Künstler nennen wir einen, dem die Gabe des Gestaltens, des Malens, des Modellierens, des Musizierens im rechten Maß zur Verfügung steht. Ein begnadeter Redner, das ist einer, der die Massen in seinen Bahn zu ziehen versteht. Ein begnadeter Erfinder, das ist einer, der immer wieder neue Ideen auf den Markt kommt. Und ein begnadeter Christenmensch, das müsste in dieser Reihe konsequenterweise jemand sein, dem das Glauben gar keine Schwierigkeiten macht und dem alles im Leben nur zufällt. Paulus korrigiert diese Sicht. Er zeichnet hier ein anderes Bild der Gottbegnadeten. Kein strahlendes, kein werbewirksames, kein anziehendes, aber dafür ein ganz nüchternes, der täglichen Wirklichkeit entsprechendes Bild. Ein Kirchengemeinderat suchte einen neuen Pfarrer. Sie hatten die Qual der Wahl. Mehr als ein Dutzend hatten sich auf die Stelle beworben. Sie hatten die besten Eigenschaften, die man sich nur wünschen könnte. Nur eine Bewerbung fiel aus dem Rahmen. Da schrieb der Bewerber, mit seiner Gesundheit sei es leider nicht zum Besten bestellt. Seine Krankheit habe ihm in der Gemeindearbeit schon manchen bösen Streich gespielt. Er besitze zwar eine große Erfahrung, habe es aber nie lange in einer Gemeinde ausgehalten. Öfter sei es auch mit Amtsbrüdern in kirchlichen politischen Streit geraten. Er meinte zwar, dass er ein guter Prediger und Theologe sei, er glaube auch, den Heiligen Geist zu haben, aber in jeder Gemeinde hätte es auch Menschen gegeben, die seine Verkündigung abgelehnt hätten. Wenn es diese Gemeinde mit ihm versuchen wolle, wolle er gern seine Gaben und seine Kraft hier einsetzen. Der Kirchengemeinderat war über diese Bewerbung empört. Es wurde abgestimmt und beschlossen, nicht einmal eine Probepredigt von diesem Versager anzuhören. So habe ich mir das gedacht, sagte der Kirchengemeinderatsvorsitzende. Aber ich will wenigstens noch den Namen des Bewerbers euch nennen. Es ist der Apostel Paulus. Begnadet heißt für unser Verständnis jemand, der Erfolg hat. Jemand, dem gelingt, was er beginnt. Imponierend, was er alles fertiggebracht hat. Das haben die Korinther unter begnadet verstanden. Und nun dachten sie, ein begnadeter Apostel ist einer mit großem Erfolg. Einer, dessen Lebenslauf sich positiv von dem anderen Menschen abhebt. Einer, dem die Massen an den Lippen hängen. Ein Mähdrescher Gottes, der eine Ernte für seinen Herrn in besonderem großen Stil einbringt. Ein begabter Apostel muss einer sein, den man ja um all diese Dinge willen begeistert feiern kann. Solcherlei begnadete Menschen wollten sie in der Gemeinde Korinth als Mitarbeiter haben. In dieser Weise begnadete Menschen wollten sie alle selber sein, nur vordergründigen Erfolg als Gnade bezeichnen und die wirkliche Gnade Gottes übersehen. Was ist ein begnadeter Mensch? Und nun nennt Paulus Kennzeichen eines begnadeten Apostels oder auch Kennzeichen eines begnadeten Christenlebens. Paulus tut das auf sehr persönliche Weise. Er erzählt, was er als ein von der Gnade Gottes gezeichneter und geprägter erfahren hat. Auf drei Merkmale wollen wir vielleicht achten. Geprägt von der Art Jesu. Jesu Wenn wir Jesus betrachten, sein Wirken, das ist nur von Liebe gezeichnet. Da könnte man über diesen Punkt eine ganze Predigt halten. Geprägt von der Art Jesu. Geprägt vom Kampf. Wir stehen im Leben im Kampf gegen das Böse. Das Böse, in welcher Form auch immer, war schon vor der Erschaffung dieser Welt. Es war Chaos und das ist die Eigenschaft dieses Bösen, dass dieses Bösen versucht, auch Einfluss zu nehmen, auch in unserem Leben. Ich würde sagen, dieses Böse ist auch in uns. Oft habe ich diese Beobachtung auch in kleinen Kindern gemacht. Die können noch gar nicht krabbeln, die können noch gar nicht sprechen, aber dieser Egoismus oder das, was die kleinen Kinder treibt, das Spielzeug zu nehmen oder von anderen zu nehmen, das ist schon irgendwo in uns so drin, diese Schiene. Und da sind wir als Christen auch aufgefordert, mit dem Bösen oder mit der Sünde, mit dem Teufel oder wie auch immer wir diese negative Seite beschreiben, zu kämpfen. Nicht alleine zu kämpfen, sondern mit Gott. Und das ist real. Der Teufel, das Böse will alles, was schön, was Gutes zerstören, Familien, einen Menschen nicht dazu zu kommen, dass er zu Gott findet oder auch Länder, Menschen verblenden mit Lügen, mit Nachrede. Wir sehen die jetzige Beispiele, ich will nicht politisch jetzt sein, aber die Beispiele, die wir jetzt im Fernsehen sehen, dass die Menschen in Russland auch mit diesen Lügen konfrontiert sind. Sie können gar nicht unterscheiden, weil sie auch keine Möglichkeit mehr haben, zu unterscheiden, was ist denn jetzt wahr. Da wird zum Beispiel alles nicht vom Krieg gesprochen, sondern von einer Operation, der Befreiung, was gar nicht richtig steht und stimmt. Und dass zwei Brüdervölker jetzt getrennt werden durch dieses Böse. Und es ist wirklich traurig zu sehen, wie ja diese Trennung ja weitergeht. Weil die Menschen sind jetzt schon gezeichnet, auch auf dieser Seite, besonders auf der russischen Seite, dass sie das nicht gar nicht wahrhaben wollen, was jetzt in der Ukraine passiert, was durch diesen Krieg alles kaputt gemacht wird. Ja, wir sind gefordert, auch im Kampf dagegen zu stehen, auch in unserem täglichen Leben. Und dann, ja, geprägt vom Leiden. Das sind die Merkmale eines Christen. Ja, wir Christen stehen auch im Leiden, im persönlichen Leiden, auch jeden Tag. Wie die Leiden auch auszusehen haben, Herausforderungen. Und diese Sichtweise der Korinther, die ist nicht einfach und nicht Richtung. Und da will Paulus korrigieren, er will antworten. Er schreibt den Korinthern: So sehen Menschen aus, die von Gott begnadigt sind. So kann es ihnen ergehen. Und dann zählt er auf, was alles auf sie einstürmen und einstürzen kann. Ganz gewiss, es muss nicht bei jedem so sein. Aber es liegt im Bereich des Möglichen, dass es so ist, was Paulus in seinem eigenen Beispiel verdeutlicht. Menschen, die dem Gekreuzigten nachfolgen, leben unter seinem Kreuz. Es ist ein Stück der Gnade Gottes, dass sie den Weg mitgehen dürfen, den Gott seinem Sohn zugemutet hat und der über Karfreitag und nach Ostern führt und nicht um Karfreitag herum. Solche Menschen können in Engpässe kommen, können in Bedrängnisse geraten, können benachteiligt werden und dort auch konkretes Leiden erfahren müssen. Hier wird sich dann erweisen, ob sie die Tragkraft haben, in großer Geduld, wie Paulus hier schreibt, in dieser Lage auszuhalten oder ob sie abschlappen und aussteigen. Der Weg der Jünger und Jüngerinnen Jesu ist ein Weg durch gute Gerüchte und böse Gerüchte, ist ein Weg zwischen Ehre und Schande, in allem eben ein Weg im Schatten des Kreuzes und im Licht von Ostern. Nicht zu allen Zeiten ist das gleich und nicht allen widerfährt das Gleiche. Es gibt Zeiten der Bedrängnis und Zeiten des Aufatmens. Es gibt Zonen der Auseinandersetzung und Zonen des Friedens. So wie Martin Luther vom Evangelium gesagt hat, dass es wie ein fahrender Platzregen heute hier und morgen dort sein Werk tut, so ist es auch mit den Leiden. Es trifft nicht jeden und es begegnet nicht immer. Aber immer in das Leiden von Christen eine konkrete Herausforderung für diejenigen Christen auch, die gerade in Ruhe und Frieden leben dürfen. Sie unterstützen die Leiden ihrer Brüder und Schwestern in Not durch Teilnahme und durch Teilen dessen, was sie haben. So wie die Mission Licht im Osten, auch viele andere Missionen, die seit Jahrzehnten Christen gegenüber im Osten und in der Welt tun. Oder auch andere Missionsgesellschaften und Hilfswerke. Auch wir als Gemeinde wollen die Not auch in der Ukraine lindern, indem wir Pakete mit Lebensmitteln und Medikamenten packen und versenden. Danke dafür im Voraus. Wir auch, das ist eine Art der Teilnahme an den Leiden Christi in dieser Welt. Eine Weise des Lebens aus der Gnade. Aber liebe Brüder und Schwestern, Leiden und Bedrängnis sind nicht die letzten Worte des Apostels in diesem Abschnitt, so notwendig auch zum Weg der Christen gehören können. Paulus geht noch einen Schritt weiter, wenn er die Zeit der Gnade beschreibt. Und das ist das Dritte, durch Gottes Gnade ans Ziel gelangen. Als die Unbekannten und doch bekannt als die Sterbenden und siehe wir leben, als die Traurigen aber allzeit fröhlich, als die Armen, die noch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Nur in diesen Gegensätzen lässt sich das Leben unter der Gnade Gottes, das Leben aus den Kräften der Versöhnung an Jesu Kreuz beschreiben. Und so sieht diese Spannung konkret in unserem Leben übersetzt aus. Einer, der ganz am Ende ist, erfährt zu seinem eigenen Verwundern, dass auch durch sich Türen öffnen, wo bisher alles verschlossen schien. Eine, die über keinerlei materielle Güter verfügt, kann doch durch ihren Glaubensmut und durch ihre Christenhoffnung andere Menschen in ihrer Umgebung reich beschenken. Menschen, die krank liegen, die vielleicht über Jahre hin leidend sind, können Gesunde trösten und aufrichten. Schwer Geprüfte bekennen, diese Zeit möchten wir in unserem Leben nicht missen, denn es waren unsere gesegneten Jahre. Und siehe, wir leben. Deshalb leben wir, weil noch immer Zeit der Gnade ist. Zeit für die Ausbreitung des Evangeliums, Zeit für die Verbreitung von Bibel, Zeit für ein glaubwürdiges Zeugnis christlichen Lebens. Siehe, wir leben, weil Gott seine Hand noch nicht von uns abgezogen hat, weil Jesu Kreuz mitten in dieser Welt steht, weil jeder Sonntag, den wir feiern, ein kleines Osterfest ist, weil Gottes Heiliger Geist nicht aufhört, die Christenheit auf Erden immer aufs Neue zu berufen, zu sammeln, zu erleuchten, zu heiligen und bei Jesus Christus zu erhalten im rechten heiligen Glauben. Diese Hoffnungsschimmer, die hören wir auch aus vielen Botschaften auch aus der Ukraine, wie Menschen leiden, wie sie direkt mit Tod und Tränen konfrontiert sind. Und dann sieht man, es sterben Kinder, das ist das Traurigste. Aber dann gibt es Informationen oder auch Bilder, wo Kinder auch geboren werden. Und das ermutigt einen. Und dann gibt es auch Menschen, die durch den Krieg getrennt werden, Ehepaare getrennt werden von ihren Kindern. Und dann gibt es Menschen, die heiraten während des Krieges. Das ist für sie wichtig. Und das sind Botschaften, die ermutigen. Zum Beispiel auch ein Brief eines Pastors an seine Gemeinde aus Melitopol, der schreibt, ich weiß nicht, wo ihr alle seid. Ich will euch gar nicht verurteilen. Ihr seid jetzt alle unterwegs als Flüchtlinge in der ganzen Welt. Aber ich habe eine Botschaft an euch und zwar, ich möchte euch bitten, auch dort, wo ihr gerade seid, ein Licht zu sein. Auch das, was ihr jetzt erlebt und dass ihr ja nicht zum Spott oder irgendwo, sondern auch in rechter Weise auch das vertritt, auch wo ihr dann seid. Also das hat mich ermutigt, ein Pastor, der in einer Stadt, die bombardiert wird und beschossen wird, noch an seine Gemeindemitglieder denkt und sie unterstützt und aufruft. Oder zum Beispiel werden auch Botschaften geschickt, auch an die Leute, die von der Angreiferseite sind. Und zum Beispiel auch ein Brief von diesem Pastor an die Menschen in Russland. Wir leben in einer multikulturellen Stadt. Da sind 120 Nationen in dieser Stadt. Und wir gehen seit vielen Jahren schon alle auf den Marktplatz, Juden, Christen, Moslems, und beten zu unserem Gott. Wir beten dort, weil wir Angst haben vor den Angreifern. Und so könnt ihr auch tun, dort in Russland, wenn ihr Angst habt, wenn ihr Angst vor uns habt, dann könnt ihr auch mit, es gibt ja viele Christen bei euch, auch dort in Russland, gegen eure Angst beten, gegen eure Angst einstehen. Ja, und das macht warm ums Herz, das macht etwas mit mir, und ich sehe auch hier in diesem Elend ein Stück Hoffnung, was aufgehen darf und was aufgeht. Wie lange noch ist die Zeit der Gnade? So lautet das Thema dieses Gottesdienstes. Niemand von uns kann diese Frage beantworten. Die Antwort weiß Gott allein. Was wir aber wissen, ist dies. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir wissen auch das andere. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket euer Herz nicht. Amen.